Guten Morgen. Habt ihr alle schon Kaffee gehabt? Ich habe gerade hier gesessen und gedacht, huch, das ist mein erster Kaffee heute Morgen, das war nicht gut. Ich brauche Kaffee, um auf Hochtouren zu kommen, aber das kriegen wir jetzt auch so hin. Bevor ich in die Predigt von heute einsteige, möchte ich euch zwei Dinge weitergeben, die mir ein Herzensanliegen sind und die in naher Zukunft anstehen. Die erste Sache, jetzt könnt ihr mir nämlich noch zuhören, vielleicht am Ende denke ich so, also erste Sache, im März startet ein neuer Taufkurs. Taufe ist etwas, was Jesus uns gegeben hat, damit wir einen Rahmen haben, wo wir eine Entscheidung für unser Leben treffen können. Wo wir sagen können, ab heute, da habe ich eine Entscheidung getroffen und es dürfen alle auch wissen. Ich vergleiche die Taufe, die wir feiern, immer so ein bisschen mit dem Schritt zum Traualtar. Ja, da gehst du auch hin und sagst, ja, mit dir mein Leben lang, ab jetzt und alle sollen es wissen. Und das tun wir in der Taufe auch. Wir treffen eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Wir sagen in der Taufe, Jesus, ich brauche dich und ab heute, ich will mein Leben mit dir teilen. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich möchte mit dir wirklich unterwegs sein und alle sollen es wissen. Die Welt soll es wissen. Hier, ich zeige es allen. Und falls du denkst, so, okay, diesen Schritt bin ich noch nie gegangen oder ich habe mir da noch nie Gedanken zu gemacht, ob ich mich mal irgendwo so ganz bewusst für Jesus entschieden habe. Es ist überhaupt gar keine Frage, ob man ohne Taufe mit Jesus leben kann oder ob du in den Himmel kommst ohne Taufe. Das steht nicht zur Frage, sondern die Taufe ist etwas, das Jesus sich gewünscht hat, wo er sagt, so, okay, da sollst du es festmachen. Er hat selbst gesagt, hey, geht hin und tauft die Menschen. Sie sollen eine Entscheidung für ihr Leben treffen. Er hat seine Liebe nämlich schon gezeigt am Kreuz. Er hat gezeigt, wie sehr er dich liebt und wie weit er bereit ist, für dich zu gehen. Und dann hat er gesagt, hier, das ist die Taufe. Das ist eure Möglichkeit, zu zeigen, dass es euch ernst ist mit mir. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist oder Fragen dazu hast und denkst so, Moment, ich bin als Kind getauft, was ist denn das jetzt? Komm zu mir, wir werden einen Taufkurs durchführen, das sind 4x1 Stunde. Wir können den Rahmen auch ändern. Ich habe schon 2 Anmeldungen dafür und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Ostern eine Taufe feiern werden. Und wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich bitte bei mir. Die zweite Sache, die mir ein Herzensanliegen ist, ihr habt auf den Infozetteln letzten Sonntag und auch diesen Sonntag schon etwas gelesen, das nennt sich Auftakt. Und das findet am 3. März hier statt. Der Gottesdienst heißt plötzlich, Dankeschön, Kaffee, das ist super. Das nennt sich Auftakt. Bin ich noch nicht wach genug? Okay, aber Kaffee ist immer super. Vielen Dank. Was ist dieser Auftakt-Gottesdienst? Auftakt ist der neue Name unseres Jahresgemeindegottesdienstes. Der Begriff Jahresgemeindegottesdienst, der ist bei uns geprägt, den haben wir immer gefüllt und jeder, der schon ewig zu uns als Ruhrkirche kommt, der weiß, was ein Jahresgemeindegottesdienst ist. Aber ich habe in Gesprächen erlebt, dass viele das eben nicht wissen. Was ist das? Und vor allem auch, was ist das für eine Begrifflichkeit, Jahresgemeindegottesdienst? Was passiert denn da? Worum geht es denn da? Eingefleischte Baptisten haben dann gesagt, oh, ich kenne eine Jahresgemeindestunde, aber die ist immer total langweilig. Also, und ich dachte, nee, das ist dieser Gottesdienst ganz bestimmt nicht. Das ist nicht die Erwartung, die wir damit verbinden wollen. Und wir gehen neue Wege und deswegen gibt es auch einen neuen Namen. Auftakt ist unser jährlicher Gottesdienst, wo wir mit euch in die Zukunft schauen wollen. Wo wir euch sagen wollen, auch als Leitungskreis, was ist der Plan mit dieser Kirche? Worauf können wir uns freuen im nächsten Jahr? Der Auftakt in 2019. Wir haben ein paar Specials vorbereitet. Wir haben eine Überraschung für euch. Wir werden das anders machen als sonst. Der Gottesdienst wird wirklich so auf die Zukunft ausgerichtet sein. Also wenn du dich hier zugehörig fühlst oder einfach diese Kirche mehr spüren willst, sage ich mal, dann ist dieser Gottesdienst wirklich wichtig für dich, um zu wissen und zu erfahren, wofür leben die und was wollen die in der Zukunft. Und wir werden diesen Gottesdienst abschließen mit einem gemeinsamen Grillen. Freut euch darauf. Es wird ein großartiger Gottesdienst, glaube ich. Wir haben uns da schon ein paar Gedanken gemacht. Also 3. März, seid dabei. Das wird ein besonderer Gottesdienst und ganz wichtig für alle, die die Ruhrkirche ihr Zuhause nennen oder vielleicht nennen wollen. Bis dahin werden wir uns, das sind noch 2 Sonntage, diesen Sonntag und nächsten Sonntag, werden wir uns vorbereiten für den Auftakt. Wir werden uns an diesen beiden Sonntagen mit der DNA der Ruhrkirche beschäftigen und da mal reinschauen. Wenn du jetzt fragst, was ist denn die DNA der Ruhrkirche? Die DNA sind Werte, die wir uns aufgeschrieben haben, die wir uns festgehalten haben, die das Wie definieren sollen. Wie wollen wir hier Gemeinde bauen? Wie wollen wir Kirche gestalten? Wie wollen wir hier miteinander umgehen? Wie wollen wir handeln? Wie wollen wir denken in dem, was wir hier tun? Wenn du diese Werte noch nicht kennst, an der Infowand, da ist ein Flyer, ein DIN A5 Flyer, der einzige DIN A5 Flyer. Und auf der Rückseite stehen die ganzen Werte drauf und sie sind mit ein, zwei Sätzen erklärt. Wir haben letztes Jahr uns schon mit Werten auseinandergesetzt, da haben wir uns mit den Werten ausgerichtete Kirche, liebevolle Kirche und leidenschaftliche Kirche beschäftigt. Und wenn du wissen willst, was wir uns darunter vorstellen, dann kannst du die Predigten auch nachhören auf unserer Internetseite. Diesen Sonntag und nächsten Sonntag werden wir uns mit zwei anderen Werten beschäftigen. Nächsten Sonntag wird es darum gehen, was heißt es, eine mutige Kirche zu bauen. Heute möchte ich darüber sprechen, was es bedeutet, eine authentische Kirche zu bauen. Die DNA ist wichtig, weil wir glauben, dass Gottes Plan von Gemeinde nicht von selbst entsteht. Nicht einfach so passiert, sondern Gott möchte uns dadurch gebrauchen. Wir glauben, dass die Atmosphäre, dass die Bibel davon spricht, welche Kultur, was für eine Atmosphäre damals in der Gemeinde gelebt hat und wie das miteinander ausgesehen hat. Und wir wollen hier auch aktiv Kultur, Atmosphäre gestalten und prägen. Kultur wollen wir nicht dem Zufall überlassen, wie die hier lebt, sondern wir wollen sie prägen und glauben, dass das wichtig ist. Und so beschäftigen wir uns heute mit dem Wert authentisch. Was bedeutet es, eine authentische Kirche zu sein? Definiert haben wir diesen DNA-Wert wie folgt. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, in der Reden und Handeln übereinstimmen. Dabei dürfen Masken abgelegt werden. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, in der Reden und Handeln übereinstimmen. Dabei dürfen Masken abgelegt werden. Vielleicht noch was vorweg. Wenn du hier sitzt und sagst, oh Mist, ich bin hier nur Besucher, kann ich jetzt abschalten? Bitte nicht. Diese Werte, über die wir sprechen grundsätzlich, die sind nicht nur wichtig für Kirche. Die können einen Unterschied machen in deiner Ehe, in den Freundschaften, die du lebst, an deinem Arbeitsplatz. Deswegen bleib dran. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, in der Reden und Handeln übereinstimmen. Dabei dürfen Masken abgelegt werden. Kennt ihr folgende Situation? Ihr geht, wir bleiben beim Beispiel Kirche, ihr geht in eine Kirche hinein. Ihr habt auf der Internetseite gelesen, du bist herzlich willkommen. Wir freuen uns auf dich. Alle sind herzlich willkommen. Jeder darf ein Teil unserer Kirche sein. Und du gehst da rein und schon nach 2 Metern, die du in dem Gebäude bist, hast du das Gefühl, ich bin hier nicht willkommen. Und zwar könnte das daran liegen, dass du die falsche Frisur hast oder die falschen Klamotten trägst oder dich auf Tante Ernas Stammplatz gesetzt hast. Und jetzt wirst du komisch angeguckt. Mindestens 5 Augenpaare mustern dich von oben nach unten. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Ich habe das schon erlebt. Ich hoffe, du hast es hier noch nicht erlebt. Wenn du es hier in der Ruhrkirche erlebt haben solltest, dann sage ich dir ganz ehrlich, es tut mir leid. Wir sind dabei, wir sind auf dem Weg. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Unser Ziel ist es, das ist mein erster Punkt, unser Ziel ist es, dass wir nicht nur reden, sondern leben. Wir wollen nicht nur reden, sondern leben. Wir wollen eine Kirche bauen, zu der Menschen kommen, in die Menschen hineinkommen und nicht nur sonntags in den Gottesdienst, sondern auch in der Woche in unseren Angeboten, wo Menschen hineinkommen und nicht nur hören, sondern sehen. Und spüren und erleben, wer dieser Gott ist, an den sie da glauben. Wie dieser Gott ist, an den sie da glauben. Und das hat übrigens noch mehr damit zu tun, und das soll sich nicht nur auf das beziehen, wie die hier sind, jetzt im Gottesdienst sind. Oder was weiß ich, wenn die Ranger sich treffen. Sondern, wisst ihr, wir sind Kirche, nicht nur sonntags, sondern von montags bis samstags, da, wo wir unterwegs sind. Und wir wollen eine Kirche sein, von der man merkt, dass wir einen Unterschied machen, da wo wir unterwegs sind. Denn Menschen kommen nicht in Kirche oder können mit Glauben nichts anfangen und daran schuld ist nicht Gott, sondern daran sind wir Christen meist schuld. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, am Sonntag, da redet er vom lieben Gott, aber am Montag rennt er wie der Teufel durchs Büro. Am Sonntag, da sprechen sie von wertschätzen und liebevoll sein, aber am Dienstag stehen sie schon wieder zusammen und lästern. Am Sonntag sprechen sie davon, zur Ehre Gottes zu leben, aber am Mittwoch, da ist allen klar, dem geht es nur um seine eigene Ehre. Am Sonntag reden sie von Leidenschaft, doch am Donnerstag ist ihnen völlig egal, was um sie herum passiert. Am Sonntag singen sie aus tiefstem Herzen zu ihrem Gott. Aber am Freitag gehört das Herz jemandem anders, von dem weiß noch nicht mal der Ehepartner. Am Samstag, da sehen wir Menschen, die sagen, die Kirche ist mein Zuhause, das ist meine Familie. Aber so werden die morgen früh nicht rauskommen. Es geht nicht darum, dass wir etwas tun müssen, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Versteht mich nicht falsch. Ich rede heute nicht davon, dass wir etwas tun müssen. Wir müssen nichts tun. Wenn du hier sitzt, du musst nichts tun. Du musst nicht bei den Liedern aufstehen. Da komme ich gleich noch zu. Es geht vielmehr darum, dass wir glauben, dass der Gott, zu dem wir uns hier ausstrecken, über den wir hier reden, mit dem wir hier reden, dass der lebendig ist. Und das kann und sollte einen Unterschied machen in dem, wie wir leben. Ja, es stimmt. Mein Glaube hängt nicht von dem ab, was ich leiste, was ich bringe, was ich tue. Ich muss das, was Jesus getan hat, nur annehmen. Das ist ein Geschenk. Aber glaubst du, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, nur damit wir hier zusammenkommen und uns anhören, wie toll er ist und wie lieb er uns hat und wie groß er ist? Glaubst du, dass er am Kreuz gestorben ist und sagt, okay, schön und gut, ihr habt es gehört, jetzt macht weiter? Wir glauben, dass das, was Jesus getan hat, einen Unterschied machen soll. In meinem Leben, in unserem Leben, in deinem Leben. Wir sind Kirche, die möchte, dass wir in dem Leben wachsen, was Jesus für uns bereithält, was er für uns, von dem er spricht in seinem Wort. Und ich möchte deutlich machen, worum es mir geht, mit einem Vers, der im Titusbrief steht. Paulus schreibt an Titus und er schreibt dort an Menschen, von denen sagt er, oh, die ergehen sich in Geschwätz. Mit anderen Worten, die reden und reden und reden und reden und reden und reden und reden. Oh, Gott ist gut, Gott ist groß und reden und reden und reden und reden. Und wir wollen. Aber es kommt nichts dabei raus. Die ergehen sich in sinnlosen Geschwätz. Und deshalb schreibt Paulus in Titus 1, Vers 16, solche Leute behaupten, Gott zu kennen. Sie behaupten, ja, wir kennen Gott, wir glauben an Gott, wir lieben Gott. Gott ist unser Gott, er ist unser Herr. Doch dann verleugnen sie ihn durch die ganze Art, wie sie leben. Mit anderen Worten, sie sagen, sie glauben an einen Gott, aber sie leben so, als würde es ihn nicht geben. Sie leben so, als würde es ihn nicht geben. Sie sind ungehorsam und widerlich und zu nichts Gutem zu gebrauchen. Was sind das für Worte? Sie sind ungehorsam und widerlich und zu nichts Gutem zu gebrauchen. Wow! Das ist ein heftiges Urteil, was hier geschrieben wird über Menschen, die reden, statt zu leben. Aber ich glaube, das ist richtig. Wir wollen nicht so eine Kirche sein, die redet, aber es nicht lebt. Wir wollen dafür sorgen, dass wir verändert leben durch das, wovon wir hier reden. Stellt euch mal vor, dass Paulus redet hier davon, wir können das übertragen, es ist jemand bei dir in der Wohnung, du lebst mit jemandem zusammen und er sagt dir, du bedeutest mir alles, ich liebe dich, aber sobald er aus der Tür geht, handelt diese Person so, als wärst du ihm völlig egal. Wie würde das sein? Zu Hause sagt diese Person, ich liebe dich, du bist das Größte und das Wichtigste und vor der Tür handelt diese Person so, als wärst du völlig egal. Wie würdest du das bezeichnen? Wir wollen eine Kirche bauen, die authentisch ist. Wir wollen nicht nur sagen, dass es einen Gott gibt, wir wollen auch so leben. Wenn wir davon reden, dass Gott bedingungslos liebt, dann wollen wir anderen auch so begegnen. Wenn wir davon reden, dass Gott Neuanfänge möglich macht, wenn wir davon reden, dass Gott Wunder tun kann, dann wollen wir auch nicht mit Menschen oder Situationen so umgehen, dass wir sagen, hoffnungslos, Stempel drauf, da geht nichts mehr. Wir wollen nicht aufgeben, weil wir einen Gott haben, bei dem wir nicht und mit dem wir nicht aufgeben müssen. Wenn wir sagen, Jesus lädt ein, dann wollen wir das auch tun. Das bedeutet, wir werden niemanden schieben, wir werden niemanden ziehen, wir werden niemanden drücken, aber wir wollen die Türen ganz weit aufmachen. Wenn wir sagen, wir leben zur Ehre Gottes, dann zeigt sich das nicht darin, dass wir Anbetungslieder singen oder ob wir sie im Sitzen oder Stehen singen, sondern es zeigt sich darin, dass wir sie aus dem Herzen singen und dass wir sie in unser Leben übertragen. Wenn hier jemand steht und sagt, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, in meinen Schwächen und meinen Stärken, wenn wir das hier singen, dann denke ich so, okay, das muss man aber auch sehen. Kommt Gott vor da, wo du gut bist, wo du stark bist? Kommt er da vor, wo du, wenn du in Probleme kommst? Aber wir können keine authentische Kirche bauen, wenn die Menschen bei uns nicht authentisch sein dürfen. Mein zweiter Punkt, die Masken ablegen. Das Gegenteil von einem authentischen Christen ist jemand, der Christsein spielt. Und das kommt nicht selten vor. Wir legen uns Masken auf. Wir nehmen eine Rolle ein. Sonntags morgens, wenn wir in den Gottesdienst gehen, dann sind wir plötzlich eine ganz bestimmte Person. Aber draußen auf dem Parkplatz oder auf dem Weg hierher waren wir noch ganz anders. Kennt ihr das? Ich kenne das. Wir teilen unser Leben vielleicht sogar in Segmente ein. Sonntags, im Büro und zu Hause hinter verschlossenen Türen. So ein Christsein hat nichts mit dem zu tun, was Jesus für uns will. Sowas hat nichts mit dem zu tun, wenn wir uns als Leitsatz formulieren, wir wollen im Leben mit Jesus wachsen. So ein Leben, so ein Christsein ist anstrengend. Wenn das das bedeutet, ich muss sonntags in die Kirche gehen und ich muss bestimmten Erwartungen entsprechen, dann ist Christsein plötzlich verkrampft und anstrengend und keineswegs erfüllend. Jesus möchte nicht, dass wir einfach nur so tun, als würden wir mit ihm leben, sondern er will, dass wir erkennen und erfahren, was das bedeutet und dann von selbst aus wollen. Ich möchte mit euch deshalb, wie das funktionieren kann und wie authentische Kirche auch funktionieren kann und wie du auch dieses Leben finden kannst, darüber möchte ich jetzt sprechen, indem ich mit euch in die Geschichte schaue der ersten Maske der Menschheitsgeschichte. Die erste Maske der Menschheitsgeschichte. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr ganz vorne aufschlagen. Wahrscheinlich die zweite Seite, denn es ist das zweite Kapitel. Im ersten Kapitel hören wir, wie Gott alles erschafft, wie Gott die Welt erschafft. Und es heißt, alles ist gut. Und dann erschafft Gott den Menschen. Und er sagt sogar, das ist sehr gut. Und Mann und Frau, sie leben im Paradies und es geht ihnen gut, sie leben in enger Gemeinschaft mit Gott und sie haben alles, was sie brauchen. Alles, was sie brauchen. Und noch etwas wird über diese Situation gesagt in 1. Mose 2, Vers 25. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Jetzt kannst du sagen, oh, ist doch schön. Ja, ist auch. Aber ich möchte darauf hinaus, dass sie sich nicht schämten. Damals, zu ganz am Anfang, da gab es Scham nicht. Am Anfang gab es nichts, wo die Menschen das Gefühl hatten, sie mussten etwas verstecken. Scham bedeutet, ich möchte, dass jemand etwas nicht sieht. Ich möchte, dass ich habe was zu verbergen oder ich habe zumindest das Gefühl, dass ich etwas verbergen muss. Und für Scham gibt es immer einen Grund. Wikipedia, ich weiß, ist nicht die beste Quelle, aber ich habe einfach mal schnell nachgeschaut, wie wird denn dort Scham definiert. Und Wikipedia sagt, Scham ist ein Gefühl der Verlegenheit oder der Bloßstellung, das auf dem Bewusstsein beruhen kann, durch unehrenhafte, unanständige und erfolglose Handlungen sozialen Erwartungen und Normen nicht entsprochen zu haben. Mit anderen Worten, Scham entsteht da, wo ich das Gefühl habe oder ich weiß, ich habe etwas getan, was nicht richtig, nicht gut war oder mir wurde etwas getan, was nicht richtig, nicht gut war und deshalb möchte ich das verstecken. Scham entsteht dort, wo ich weiß, in diesem Bereich meines Lebens entspreche ich vielleicht gewissen Erwartungen nicht, die an mich gestellt werden. Da kann ich gewissen Dingen nicht gerecht werden und ich verstecke es. Gott hat aber am Anfang eine Welt erschaffen, in der es keine Scham gab. Niemand hatte etwas zu verstecken. Man lief nackt durch das Paradies. Doch dann lesen wir davon, dass der Feind ins Spiel tritt, aufs Spielfeld kommt. Und wir lesen davon, dass er versucht, den Menschen davon zu überzeugen, dass Gottes Treue vielleicht und Gottes Zusagen vielleicht doch nicht so korrekt sind. Der Feind versucht, den Menschen klarzumachen, pass mal auf, vielleicht solltest du nicht so viel Vertrauen in diesen Gott haben. Und er verdreht die Wahrheiten und er sagt, hat Gott wirklich gesagt? Kann doch gar nicht sein. Und die Versuchung kommt ins Spiel. Und dann lesen wir, wie er Eva, diese schöne glänzende Frucht, hinhält und Eva verfällt dieser Versuchung. Sie isst von der Frucht und sie reicht ihrem Mann und natürlich vertraut der Mann seiner Frau und nimmt auch und isst ein Stück von dieser Frucht. Und wisst ihr, was wir dann lesen? In 3, Vers 7. In diesem Augenblick wurde den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Die ersten Masken der Menschheitsgeschichte. Sie hatten etwas getan, was sie hätten nicht tun sollen, und die Folge war Scham. Plötzlich gab es etwas zu verstecken. Und auch wir haben solche Masken. Wir setzen Masken auf, wenn wir nicht wollen, dass jemand unser wahres Sein, unser Handeln vielleicht sieht, das, was wir wirklich und wer wir wirklich sind. Und Masken dienen dazu, die Wahrheit zu verstecken. Masken dienen dazu, dass Menschen nicht sehen können, wer ich wirklich bin. Wenn sie wüssten, wie ich wirklich bin, wie viele Fehler ich habe, wie unwürdig ich mich fühle. Oh je. Wenn sie wüssten, dass ich manchmal auch Zweifel habe, dass ich nicht ständig mit Gott reden kann. Wenn sie wüssten, dass ich nicht immer so fromm lebe, wie ich sonntags sage. Wenn sie wüssten, was ich getan habe. Und im Normalfall beginnt das damit, dass man vielleicht wirklich einen Fehler gemacht hat. Oder etwas an einem getan wurde, ein Opfer ist, was nicht richtig und gut war. Doch es ist einem unangenehm und deswegen setzt man eine Maske auf. Du weißt, das war nicht richtig. Und du empfindest ein Schuldgefühl, ein Schamgefühl. Als wir heirateten, war ich mir sicher, das wird für immer halten. Ich hätte nie gedacht, dass ich über Scheidung nachdenken muss. Als ich meinen Job verloren habe, habe ich mich so geschämt. Ich war immer einer, der hat seine Rechnungen bezahlt. Ich habe immer mit unterstützt. Und jetzt? Als ich noch ein Kind war, musste ich Dinge erleben, die waren nicht in Ordnung. Und das Nächste, was dann passiert, ist, dass wir das, was wir verstecken, tiefer rutscht und zu unserer Identität wird. Ich bin einfach nicht gut genug. Es reicht nicht für eine Ehe. Ich bin ein Versager. Ich habe alle im Stich gelassen. Ich habe das wohl verdient. Ich bin nicht mehr wert. Wir verstecken das hinter unseren Masken, die wir vielleicht sonntags morgens aufsetzen oder wenn wir uns mit unseren Freunden treffen oder wenn wir am Arbeitsplatz sind. Aber glaubst du, das ist der einzige Weg, damit umzugehen, eine Maske aufzusetzen, es zu verdrängen, es zu verstecken? Adam und Eva haben das gedacht. Sie haben gedacht, das wäre der einzige Weg. In Vers 8 lesen wir, als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Das hätte eigentlich der beste Moment ihres Lebens sein sollen. Gott kommt zu ihnen. Wenn Menschen hier durch die Tür kommen, dann hat das Potenzial, dass es der beste Tag ihres Lebens wird, weil Gott ihnen begegnen will, weil Gott da ist, weil das seine Sehnsucht ist. Doch stattdessen, da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Mal ganz kurz überlegt, das ist sowieso die verrückteste und lustigste Sache, die man eigentlich tun kann, oder? Ich meine, Gott hat den Garten erschaffen. Er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er weiß alles. Und vor Gott sich zu verstecken, das ist in etwa so, wie wenn ich mit Noah Verstecken spiele. Papa, ich bin weg. Richtig. Wo bist du denn, Noah? Aber genau das tun die hier. Gott, der Herr, rief nach Adam.
Wo bist du?
Wo bist du, Adam? Wusste Gott etwa nicht, wo er ist? Natürlich wusste er, wo er ist. Warum stellt er dann diese Frage? Nicht, weil er keine Ahnung hatte, sondern weil Adam keine Ahnung hatte, wo er ist. Gott wollte, dass Adam erkennt, wo er ist. Gott wollte, dass Adam erkennt, in welcher Situation er ist. Und dann lesen wir, dieser antwortete: Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Mit anderen Worten, weil man alles sehen kann, was man besser vielleicht nicht sehen sollte. Auch wir haben Angst und setzen Masken auf. Ich trage eine Maske, weil ich Angst habe, dass wenn man mich wirklich sehen könnte, dass ich verletzt werde. Ich habe Angst, dass man mich nicht so annimmt, weil ich nicht so perfekt bin. Ich fühle mich nicht gut genug und ich wüsste keine andere Lösung. Ich habe Angst mit dem, was ich getan habe. Wenn sie das wüssten, dann würden sie mich bestimmt nicht lieb haben. Dann würden sie mich nicht aufnehmen. Ich wollte es nicht tun, aber ich habe es getan. Und jetzt habe ich Angst, zurückgewiesen zu werden. Und wenn du mich schon nicht lieben kannst, wie kann ich dann erwarten, dass Gott mich liebt? Wir haben ein Problem, wenn Menschen in unsere Kirche kommen und das Gefühl haben, sie müssten eine Maske aufsetzen. Wir haben ein Problem, wenn Menschen kommen und das Gefühl haben, ich muss irgendwie sein, um hier dazu zu gehören. Ich muss einer Norm, einer Erwartung entsprechen, sonst werde ich niemals Teil dieser Gemeinschaft. Wir haben ein Problem, wenn wir eine Gemeinschaft sind, in der Menschen nicht erleben, dass sie ihre Masken ablegen dürfen. Denn die Botschaft, mit der wir unterwegs sind, ist genau eine andere. Wir sagen, Gott ist für all das, was vielleicht bei uns an Schuld und Scham vorhanden ist, wo wir fehlerhaft sind, wo wir nicht genügend sind. Für das, was uns vielleicht von ihm trennen würde, für all das ist Gott selbst ans Kreuz gegangen und hat sein Blut vergossen, damit wir frei, befreit vor Gott kommen können. Der Vorhang ist zerrissen, wir dürfen direkt zu ihm kommen, in seine Gegenwart treten, so wie wir sind. Das ist unsere Botschaft. Und ich möchte euch jetzt zeigen, was Gott für Adam und Eva tut. Ich finde das so spannend. 3 Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Lasst mich kurz erklären, was hier passiert. Gott lässt ein unschuldiges Tier sterben. Ein unschuldiges Tier vergießt Blut, damit Gott mit dem Fell dieses Tieres die Schuld von Adam und Eva zudecken kann. Das ist die allererste Geschichte, die schon auf Jesus hinweist. Denn das, was hier passiert, das hat Gott in Jesus ein für alle Mal endgültig, hundertprozentig gemacht. Jesus ging ans Kreuz, starb unschuldig, vergoss sein Blut, damit wir, wie heißt es im Korintherbrief, einen neuen Menschen anziehen dürfen. Das ist die Botschaft, das ist Gott. So geht der mit Dingen um, die wir lieber verstecken, vor denen wir Angst haben, sie zu zeigen. Gott sagt, okay, aber ich bin dafür ans Kreuz gegangen und jetzt sollst du einen neuen Menschen anziehen. Dein Leben soll Veränderung erfahren, dein Leben soll Heilung erfahren. Es soll sich etwas tun in deinem Leben. Masken dürfen aber abgelegt werden. Und jetzt komme ich zurück zu dem Begriff authentische Kirche. Bei der authentischen Kirche, wenn wir davon sprechen, ja, wir wollen so handeln, dass wir auch, wir wollen nicht nur an einen Gott, wir wollen nicht nur sagen, dass wir an einen großen Gott glauben, sondern wir wollen auch so handeln, dann fängt das aber nicht bei dem Tun an. Nicht, oh ja, wir lästern nicht, wir tratschen nicht, wir singen Lieder und zwar mit voller Begeisterung. Das ist zwar etwas, was wir uns wünschen, dass Menschen das in uns und an uns erkennen, aber Veränderung passiert erst da, wenn wir das, was wir sind, unsere Gefühle, unser Denken, unser Wollen, unser Herz, wenn wir da bereit sind, das zu öffnen und zu Gott zu bringen. Wir wollen ein Ort sein, wo wir das Sein stärken, wo wir hier Jesus ähnlicher werden können, denn dazu sind wir berufen, in unserem Sein, in unserem Inneren. Und von unserem Sein aus soll es Veränderung geben in dem, wie wir leben und was wir tun. Aber dazu müssen wir einen Ort schaffen, wo wir sein dürfen, so wie wir sind und wo wir erleben, dass wir unser Sein öffnen dürfen und damit zu Gott kommen können. In 2. Korinther 3, Vers 8 steht Folgendes: Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht. Ja? Mit unverhülltem Gesicht. Die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, indem wir Gott anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das, was wir uns wünschen. Die Leute sollen auf uns schauen und erleben, da ist was anders. Die sagen nicht nur, dass Gott groß ist, ich sehe das in deren Leben, dass es einen Gott gibt. Sie sollen, dass wir immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Der Punkt ist, Gott hat die Türen weit aufgestoßen. Er hat gesagt, du kannst zu mir kommen. Ich will dir zeigen, wer ich bin, wie ich denke. Ich möchte dir begegnen in deinem inneren Kern, in deinem Sein. Ich möchte zeigen, was ich denke, was ich für dich will. Und wenn wir da zu Gott kommen, da wo Menschen die Möglichkeit haben, ehrlich und echt zu Gott zu kommen, da tut Gott etwas. Und dann verändert sich auch das Tun. Wahre Veränderung kann nur von innen nach außen stattfinden. Wahre Veränderung kann nur da stattfinden, wo man seinen Kern frei in die Nähe Gottes tragen kann. Leben verändert sich, wenn wir Gottes Geist Raum geben. Und dann wird es authentisch. Und dann tue ich nichts, weil ich Erwartungen entsprechen muss, sondern weil ich es erlebt habe, weil ich Veränderung erfahren habe. Dann sage ich nicht nur, Gott ist groß, sondern ich lebe so, weil ich es erfahren habe, dass es ist. Dann singe ich nicht nur, Gott ist gut, sondern das strömt aus jeder meiner Pore raus, dass ich davon überzeugt bin, weil ich es erfahren habe. Dann spiele ich nicht, sondern dann bin ich. Dann bin ich. Und so eine Kirche wollen wir bauen. In die Menschen reinkommen und spüren, ja, die reden nicht nur darüber, die leben das, die meinen das wirklich so. Aber das funktioniert nur, wenn wir es jedem Einzelnen erlauben, authentisch zu sein, hier bei uns. Und jeder Einzelne hier zu Gott so kommen darf, wie er ist. Dass hier Masken abgelegt werden dürfen. Dass wir das aushalten und tragen, wenn Menschen hier sind und sagen, ich bin so, ich bringe diese Geschichte mit. Und ich lade euch dazu ein, dass wir so eine Kirche bauen. Denn wenn wir so sind, hat das mehr Strahlkraft, als wenn wir nur sagen, du bist herzlich willkommen. Jeder darf wirklich zu uns kommen. Sondern die Menschen werden das spüren in der Begegnung mit dir, weil du es selbst erlebt hast. Und ich möchte beten dafür. Jesus, ich danke dir für dein Wort und was es über uns sagt und dass es uns auch zeigt, dass du alles dafür getan hast, dass wir frei zu dir kommen können. Und dein Wunsch ist es, dass wir Freiheit finden in dir und bei dir und mit dir und für das Leben mit dir. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, dass wir zu dir kommen und zu dir gehen. Dass du uns deine Nähe suchen lässt, dass wir Masken ablegen und deine Nähe suchen und uns von dir helfen lassen. Jesus, wir wollen eine Kirche sein, in der wir und alle anderen die Möglichkeit haben, dir immer ähnlicher zu werden. Denn dann müssen wir gar nicht viele Worte über dich sprechen, weil man dich dann an dem erkennt, was unter uns geschieht. Dann bekommen wir immer mehr Anteil an deiner Herrlichkeit und Menschen sehen sie in uns. Und Jesus, wenn wir jetzt Lieder singen, dann bitte ich dich, dass wir das nicht tun, weil wir es einfach so tun in der Kirche, sondern weil es eine Möglichkeit ist, uns zu dir zu bewegen, deine Nähe zu suchen, uns nach dir auszustrecken. Wir wollen das, was wir singen, wollen wir annehmen für uns persönlich, mit dem, wie wir sind. Und wir bitten dich, dass du uns begegnest und dass uns das verändert, dass uns das stärkt, ermutigt, dass wir Heilung erfahren. Dass wir erfahren, dass Veränderung möglich ist, dass Neuanfänge wirklich zu schaffen sind. Jesus, und ich bitte dich, dass wir einen Raum schaffen, wo Freiheit da ist, das so zu tun, wie wir es brauchen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du einfach die Atmosphäre hier füllst und dass wir spüren, dass du da bist, dass wir das nicht nur reden und sagen, sondern erleben.